Herzlich willkommen bei meinem Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Impulse insbesondere für Führungskräfte, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder leider auch gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit Sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast. Das ist Harald Ackerschott. Herzlich willkommen, lieber Herr Ackerschott.
Hallo, ich grüße Sie, Frau Frahn. Vielen Dank für die Einladung.
Wie kann es nicht anders sein? Wir haben uns über Kommentare auf LinkedIn kennengelernt. Das hat jetzt der ein oder andere, glaube ich, ja auch schon bei mir mitbekommen. Als renommierter Psychologe forscht und schreibt er rund um das Thema Eignungsdiagnostik. Man findet diverse Veröffentlichungen, nicht zuletzt seine Publikation Eignungsdiagnostik, ein Buch, in dem er mit anderen Autoren über qualifizierte Personalentscheidungen inklusive des Einsatzes von KI im Rahmen der Personalauswahl schreibt. Ja, und dann habe ich natürlich noch etwas bisschen Persönlicheres gefunden. In seiner Infobox auf seinem Profil habe ich seine Mission gefunden. Unternehmen jeder Größe den Zugang zu fortschrittlichen Personalauswahlverfahren zu ermöglichen. Dazu gehören eben auch Online-Assessments. Und da haken wir heute nach, denn Sie, liebe ZuhörerInnen, werden durch diesen Prozess das ein oder andere Mal gegangen sein oder gehen müssen. So, jetzt habe ich viel erzählt und jetzt kommen wir natürlich zu Herrn Ackerschott selber. Ich habe zwar schon etwas über Sie gesagt, aber Sie haben ja eine sehr beeindruckende Vita und sind sehr präsent in Ihren Themen. Und ja, vielleicht ergänzen Sie das einfach mal ganz kurz oder wie Sie möchten, wie Sie zur Eignungsdiagnostik gekommen sind und warum Ihr Herz so sehr dafür schlägt.
Ja, ich bin natürlich als kleiner Junge, hätte ich jetzt fast gesagt, also als junger Jugendlicher bin ich so ein paar Mal ganz falsch eingeschätzt worden. Mhm. Unsere Hörer haben jetzt keinen Film von uns. Ich halte mal so ein bisschen die Hand hoch. Ich habe so einen leichten Tremor, den habe ich schon immer. Mhm. Und den haben auch meine Söhne und den hatte auch mein Papa. Und ein Freund von mir als Jugendlicher hatte eine Spedition in seiner Familie und da wollte ich gerne mitarbeiten und habe am Rhein, ich wohne hier am Rhein damals auch schon, so ein Schiff gesehen, was so verladen wurde mit so Stämmen und da hüpften die Arbeiter drauf rum und das fand ich total spannend. Und dann hat der Vorarbeiter, dem ich gesagt habe, ich würde gern mitarbeiten, ich wäre auch gern auf dem Schiff. Der hat sich meine Hände einfach so gepackt. Da konnte er auch meinen Tremor nicht spüren, weil die Hände waren viel größer, viel schwerer als meine. Und dann hat er gesagt, nee, Jungchen, du bist ja viel zu klein, um da aufs Schiff zu gehen. Aber du hast Gymnasiastenhände, Klemmbrett und Stift. Du schreibst die Zahlen auf, die da immer auf der Schnittfläche dieser Stämme sind. Und ich wollte was sagen, aber ich war auch ein bisschen schüchtern und der hat mich dann einfach vor sich hergeschoben aus der Tür raus. Und als ich dann abends kam und der sah, wie ich sag das jetzt mal so direkt mit meiner Sauklaue, seine auf dem Klemmbrett noch dazu, seine Kubaturen, also das war das Volumen, das war immer draufgeschrieben auf den Kopf des Stammes und der Schnittstelle. Und ich habe die Kubaturen, die den Wert ausmachten, unleserlich in so eine Liste geschrieben. Dass er nicht gewatscht hat, war es alles. Ich habe dann gestottert und ihm gesagt, ich konnte das nicht besser. Sie konnten noch nicht, hier hast du einen Tisch, stell dich hin, mach das alles nochmal. Und dann habe ich das dann, auf dem Tisch konnte ich das dann besser als einfach nur so mit dem Klimmbrett.
Ach so, weil das auch natürlich einfach so in der Hand dann nur war, ne?
Genau, musste ich dann einfach da nachsitzen. Und es war der Fehler erster Art. Also es hat mich jemand für eine Arbeit eingestellt, die ich überhaupt nicht in der Lage war zu machen, anhand eines Halo-Effektes, also das ist ein Gymnasiast, der muss schreiben können.
Genau.
Ja, und ja, das war so ein Schlüsselerlebnis. Später habe ich dann Psychologie studiert aus einem Irrtum heraus und habe gemerkt, ach, das passt genau, damit kann ich was machen.
Ja, super. Ist ja auch irgendwie was draus geworden. Aus dem Herrn Ackerschott, also der steht ja auch irgendwie für Themen. Also insofern ist das super. Also solche Triggerpunkte im Leben mitzubekommen von außen ist natürlich immer total spannend, weil ich glaube, viele können das auch nachvollziehen. Jeder hat ja so in seinem Leben so bestimmte Dinge gehabt, wo er dann drauf reagiert hat, gut oder negativ, wie auch immer. Und daraus ist dann was geworden. Und ja, nochmal, Eignungsdiagnostik, das ist ja oft so ein böser Trigger. Ne? Für die einen ist es der Weg, um die richtige Auswahl zu treffen. Und für die anderen, oh Gott, ich will mich damit eigentlich nicht beschäftigen. Was bedeutet denn Eignungsdiagnostik eigentlich für Sie? Was steckt für Sie dahinter?
Sage ich sofort, aber für wen ist das denn ein böser Trigger?
Ja doch, es gibt Menschen, die damit mal in Berührung kamen und dann sagen, nee, dem will ich mich gar nicht stellen. Die bringen mich in Schubladen, das ist ein Schubladendenken und so bin ich gar nicht. Ja, vielleicht in dem Moment, aber immer und so weiter. Also ich denke, das werden Sie auch nicht das erste Mal hören.
Vielleicht kann man das so ein bisschen aus... Ja, ich höre das eigentlich ziemlich selten, weil...
Ach so.
Wir uns schon bemühen, bei unseren Prozessen immer alles so transparent wie möglich zu machen und nicht wie dann irgendwann ein Urteil zu fällen, wenn keiner mehr da ist, ne? So hinter verschlossenen Türen. Ich war neulich in Wien bei Kollegen, da haben wir einen 60-jährigen Geburtstag eines Testverfahrens gefeiert und waren uns relativ schnell einig, dass wenn wir Eignungsdiagnostik richtig gut machen, dass wir eigentlich sowas wie Erlöserqualitäten haben. Mhm. Weil wenn wir jetzt über die Ü50-Generation sprechen, dann ist das vielleicht ganz passend. Dann ist man ja häufig in einer Position, wo man selber gar nicht so genau einschätzen kann, wie hoch geht es eigentlich noch hinaus mit mir, sodass es gesund ist.
Mhm.
Und ich habe mich als Eignungsdiagnostiker immer auch als Anwalt der Bewerberinnen und Bewerber oder Kandidatinnen und Kandidaten, also meiner Anfangszeit waren das ja noch Bewerberinnen und Bewerber. Da gab es auch noch Firmen, die so sehr selbstbewusst von oben da auf die Bewerber runtergeguckt haben. Aber das waren nie die besten Unternehmen. Die richtigen Unternehmen haben auch schon immer schon auf Augenhöhe und Transparenz Wert gelegt. Und da war es immer mein Anliegen zu sagen, es geht darum, dass die Menschen die richtigen Positionen, Rollen und Rahmenbedingungen, Organisationen finden, in denen sie sich gut entwickeln können. Denn wir haben damals auch für Lufthansa und Co. gearbeitet, also Unternehmen. Wenn Sie da ein paar zigtausend Leute haben, von denen vielleicht 100, 200, 300 überhaupt nicht auf ihre Stelle passen und nicht irgendwie so einen Beitrag leisten, an dem die Chefinnen und Chefs glücklich sind. Die Organisation kommt damit klar. Ich habe schon Reorganisationen in Firmen gemacht, wo direkt unter Bereichsleiter es Leute gab, die kamen schon seit Jahren nicht mehr zur Arbeit. Die Firma kriegt das alles hin.
Ja, erstaunlich. Ja, aber das geht.
Aber wie fühlen sich die Menschen, die gar nicht zur Arbeit gehen, vielleicht zu Hause so tun, als gehen sie zur Arbeit. Was machen die? Was haben die für ein Lebensgefühl? Oder die, die sich jeden Tag zur Arbeit quälen müssen. Das ist doch krass. Die leiden da viel, viel mehr drunter als vielleicht so eine große Firma. Also von daher finde ich, das ist nichts, wovon man gruselig sein muss. Das ist eine Möglichkeit, um sich selber zu reflektieren und zu gucken. Weil manchmal sind ja, früher war das beim Essen immer so, sagte meine Mutter, da waren aber die Augen größer als dein Magen, jetzt isst du aber den Teller leer.
Genau.
Und wir haben ja manchmal Ambitionen, die uns voranbringen, aber was ich in den sozialen Medien, du musst aus deiner Komfortzone rauskommen, stretch yourself, be the best you can be. Wir werden auch häufig so herausgelockt, zu übertreiben, auch in unserem Ehrgeizmarkt, in unserer Ambition, da ist dann so eine unabhängige Stelle vielleicht ganz gesund, auch für die Kandidatinnen und Kandidaten. Also zumindest ist das mein Verständnis, dass sie das sein sollte.
Ja, das ist auch super und das ist auch gut, dass Sie das so sagen. Also ich habe ja jetzt im Vorfeld auch ein paar Veröffentlichungen von Ihnen gelesen und finde, das, wie Sie schreiben es ja doch auch in einem etwas lockeren Ton und bringen die Dinge mal etwas anders auf den Punkt. Das finde ich sehr angenehm. Also ich kann nur jedem empfehlen, der uns hier zuhört, da mal Ihnen zu folgen und mal in die Dinge einzutauchen. Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie haben ja schon eine bestimmte Mission dahinter und wollen eigentlich beiden Seiten es ermöglichen, da auch was Gutes mit zu bewirken. Jetzt gehen wir mal auf die Assessment selber ein. Und zwar, was ist dabei wichtig? Also was ist aus der oder anders vielleicht auch, wie beraten Sie Unternehmen? Wie beraten Sie Unternehmen, wenn Sie so etwas aufsetzen? Und wie können dann natürlich auch KandidatInnen sich darauf vorbereiten?
Wir schauen als erstes immerhin, was ist das für eine Organisation und was tun die Leute da?
Mhm.
Ja, also häufig wird uns so entgegengerufen, wen man so braucht, was man so für Menschen braucht, wie die so sein sollen.
Ja.
Und dann höre ich da immer erst eine Weile zu, man darf ja auch niemanden unterbrechen.
Mhm.
Und muss ja auch die Leute da abholen, wo sie stehen. Und dann gibt es ja immer so ein gewisses Sendungsbewusstsein. Und dann bitte ich immer noch mal mit mir so ein bisschen Geduld zu haben, weil ich ja das Unternehmen, die Organisation noch gar nicht so genau kenne. Und frage dann danach, worum geht's euch eigentlich? Was habt ihr für Ziele, wenn ihr offene Stellen habt? Was sind da die Ziele dieser Stellen? Und was tun die Leute, um die Ziele zu erreichen? Also nicht, wie sind die? Und dann was um die Handlungsebene. So, Tu-Wörter und keine Eigenschaftswörter. Und dann kommen wir in den Dialog und dann sehe ich das so als meine Aufgabe, dann, wenn ich verstanden habe, was die Aufgaben sind, da, mir zu überlegen, wer kann sowas denn in einer Art und Weise machen, dass denen das Spaß macht, weil man will ja häufig wollen Auftraggeber so High Potentials, wenn es um junge Leute gibt oder absolute super Expertinnen und Experten. Oft sind das aber ganz durchschnittliche Firmen, ne? Die auch mit ganz durchschnittlichen, ganz normalen Leuten irgendwie ihre Arbeit machen und auch eigentlich ganz normale Leute brauchen. Und wenn man dann immer so liest, wir brauchen die Besten, bestes Potential, Best Candidate, Best Fit, optimal, optimiert und diese Superlative.
Danke.
Früher haben die mich müde gemacht, jetzt bin ich so ein bisschen geduldiger geworden. Und dann puzzeln wir so gemeinsam raus, was ist da eigentlich zu machen und dann gucken wir, was für eine Person kann das denn leisten und dann auch zufrieden damit. Weil die meisten Organisationen, die suchen ja nicht einen Karriere-Turbo-Menschen. Also heute Morgen hatte ich so eine Weiterbildung, eine Eignungsdiagnostik, da war so eine kleine Gruppe und habe ich die auch nochmal gefragt, worum geht's eurer Organisation? Ja, wir wollen Leute, die richtig gut zu uns passen und gute Arbeit machen. Und wir wollen eben nicht Leute, die mit einem super Headhunter-Netzwerk nach 3 Jahren wieder weg sind und dann irgendwo anders ihr Gehalt verdoppeln oder so. Und das sind so zwei Momente, wo es auch Sinn macht, dass man irgendwie einfach drauf guckt, was muss gemacht werden und dann jemand hat, der das begleitet.
Ja, absolut. Und es ist ja auch gut, wenn das Unternehmen das so formulieren kann. Denn das kann ja auch nicht jedes Unternehmen. Ich denke, das sind Sie auch manchmal so ein bisschen Geburtshelfer, da auf den richtigen Weg zu kommen, um in diese Auswahl zu gehen.
Ja, das machen wir aber gerne.
Nee, das hörte sich jetzt auch so raus, aber das ist, denke ich, auch nochmal ganz wichtig. Wenn wir jetzt so unterschiedliche Positionen mal betrachten, weil meine Zielgruppe sind ja vor allen Dingen Führungskräfte 50 plus und die erfahren ja immer wieder mal, dass sie so etwas durchlaufen müssen. Unterscheiden Sie da von den Inhalten her oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben ja heute einen relativ durchlässigen Arbeitsmarkt, auch dadurch, weil er irgendwie ja immer mehr oder aktuell wieder zuletzt Bewerbermarkt war. Ich hoffe mal, dass das so bleibt, weil wenn das nicht so bleiben würde, dann ging es unserer Wirtschaft wirklich schlecht, ne? Wieder ein Arbeitgebermarkt würde, der Personalmarkt. Das heißt, wir haben durchaus ältere, erfahrene Damen und Herren, die mit jüngeren, ambitionierten, aufstrebenden Damen und Herren um Führungskräftepositionen konkurrieren. Und da die ja dann in dem Ergebnis auf der Position die gleichen Ziele haben und an den gleichen Maßstäben gemessen werden, haben wir da auch eine relativ standardisierte Vorgehensweise dann in jedem dieser Fälle. Also die Vorgehensweise ist nicht über alle Fälle standardisiert, sondern dann für die Beurteilungssituation. Mhm. Weil sonst kann man ja nicht eine gerechte Abwägung vornehmen. Ja. Und ja, Erfahrung ist wichtig und gut, aber Erfahrung hat Vor- und Nachteile und Nichterfahrung hat auch Vor- und Nachteile. Und das kann man dann aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln sehen und im Ergebnis eigentlich ganz gut zusammenführen. Vielleicht konkretisiere ich es noch ein bisschen. Also wir haben ja im Moment mit der Digitalisierung und auch mit den Märkten, die so ein bisschen hin und her wackeln, haben wir ja schon Veränderungen, denen wir uns stellen müssen.
Mhm.
Und wenn ich viel Erfahrung habe, ist die Kunst immer zu sehen, wo passt meine Erfahrung nicht? Wo muss ich neu hingucken? Wo kann ich nicht
mit
der Lösung von gestern einfach loslaufen?
Genau, wie kann ich mich dem anpassen? Das unterschätzen das, nämlich viele.
Mhm. Genau, ich hab die Erfahrung, das ist ein Vorteil, weil ich kann viele Fragen viel, viel schneller beantworten als ein jüngerer Mensch, weil ich es einfach schon weiß. So, ich darf aber nicht in die Falle tappen, meine Antwort auf eine Frage zu geben, die eine andere ist.
Ja, genau. Genau.
So, wenn ich dagegen jemand bin, der jetzt gerade in so einer Lernkurve ist, ich bin jung und ich bin frisch und ich bin aufstrebend, dann bin ich die ganze Zeit in diesem Modus, ich muss dauernd denken, ich muss dauernd mitdenken, ich muss dauernd lernen.
Mhm.
Dann fällt mir auch das neue Lernen leicht, weil ich einfach im Lernmodus bin und da nicht hin und her switchen muss.
Mhm.
Ich bin in einem Einzelfall bei einer konkreten Frage langsamer als jemand, der die Antwort schon kennt, aber in Summe über eine Mischung aus Fragen, für die es schon eine Antwort gibt und für die es noch keine Antwort gibt, bin ich genauso schnell wie jemand Erfahrenes. So, und die Diagnostik für den jungen Menschen ist, wie schnell lernst du das Neue? Die Diagnostik für den älteren Menschen ist, wie schnell lernst du das Neue? Und erkennst du, was für dich das Neue ist? Den Vorsprung bei den Bekannten, den hast du. Ist ungenommen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Wir schmeißen die in die gleichen Situationen rein. Wir geben denen sehr gleiche Aufgaben, aber wir gucken, wie gehen sie damit um? Gehen sie damit von ihrem Hintergrund entsprechend um?
Mhm. Ja, genau. Also darum geht es ja auch immer die ganze Zeit. Ne? Wie geht jemand mit seiner Persönlichkeit mit den Themen um? Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich in einem Konzern war, in dem plötzlich alle Führungskräfte durch ein Assessment gehen mussten. Sie mussten erneut quasi beweisen, dass sie in der Funktion, in der sie waren, bestehen durften weiterhin. Das ist so die eine Auslegung. Das andere wurde natürlich gesagt, wie können wir sie weiterentwickeln? Wie können wir jetzt unsere Führungsmannschaft weiterentwickeln? Das, was allerdings hängen geblieben ist bei allen, und ich war eine dieser Führungskräfte, war, wir mussten uns neu beweisen, und uns wurde sehr, also die Flurgespräche, die waren wirklich exorbitant groß und keiner hatte Lust, sich drauf einzulassen. Die Ablehnung war groß, denn plötzlich musste man das, was man jetzt schon Jahre gezeigt hatte, wieder beweisen, um in der Position bleiben zu dürfen. Und das ist ja, glaube ich, auch jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Das kann schon auch in Unternehmen passieren. Jetzt ist meine simple Frage.
Ja, darf ich dazu gerade noch was sagen?
Ja.
Das ist natürlich ein bisschen Quälerei, ja.
Mhm.
Wenn wir jetzt mal genau hingucken, müssen wir auch so ein bisschen auf die Wörter gucken, die
Ja.
Also es gibt ja das Wort Assessment.
Mhm.
Und da gibt es einmal das Assessment Center, das ein Setting, eine Art Situation, in der man Leute zusammenruft, sie Übungen machen lässt. Dann gibt es Menschen, die dabei zugucken und das beurteilen und beobachten oder beobachten und beurteilen hoffentlich. Und Das kann ganz bunt und ganz unterschiedlich sein. Das ist kein bestimmter Begriff. Mhm. Das kommt darauf an, was die, die das Assessment Center konstruiert haben, sich dabei gedacht haben. Mhm. Gibt es jetzt, weil Sie das eben sagten, so was ich mache, Online-Assessment. Das ist so ein bisschen das moderne Wort für das, was man früher Eignungstest genannt hat. Mhm. Und das ist was völlig anderes. Mhm. Also in Assessment-Centern Menschen im Unternehmen, die man schon kennt, die Sachen in einer künstlichen Situation nochmal machen zu lassen, die sie im echten Berufsleben auch schon machen, finde ich überflüssig. Das ist ein Ausdruck davon, dass man den eigenen Führungskräften nicht traut, mhm. man nicht denkt, dass die wissen, mit wem sie zusammenarbeiten und dass sie mit denen auch fair umgehen. Und dass man dann die Menschen nochmal dazu bringt, sich selber nochmal wieder zu spiegeln, das ist eine Vorgehensweise, die wirklich so dieses innere Misstrauen und den Widerstand auch so sehr leicht hervorhebt. Ich finde es dann angemessener, dass man Potenzialanalysen macht, die eben einfach mehr technisch, mehr als Tests ausgestaltet sind, als dass man die Leute nochmal zeigen lässt, was sie sowieso schon den ganzen Tag und die ganzen Jahre gezeigt haben. Das ist,
ja, vielen Dank. Also das ist wichtig, dann auch nochmal diesen Unterschied klar zu machen. Denn das hatten wir ja auch im Vorgespräch schon angesprochen. Also da sind Sie gleich auch drauf eingegangen, dass es ja wirklich auch eine Präzisierung dessen sein muss, was es da alles gibt, um damit dann auch umgehen zu können. Genau. Und jetzt sagen wir mal, trotz alledem, es könnte ja eine gewisse Ablehnung bestehen. Wie, was empfehlen Sie da, wie man mit der eigenen Ablehnung umgehen kann, um sich darauf einzulassen? Denn man wird sich dem Prozess ja nicht entziehen können.
Also wenn ich eine innere Ablehnung habe in einem Verfahren, in dem ich externe Bewerberin oder Bewerber bin, und mein Gegenüber, also meine Recruiterin oder mein Recruiter, kommuniziert nicht mit mir in einer Art und Weise, dass ich mich verstanden fühle und dass ich verstehe, warum sie mich zu einem Verfahren einlädt, würde ich nicht machen. Würde ich mich dem entziehen. Also ich habe auch schon Kandidatinnen und Kandidaten gegenüber gesessen, die eingeladen worden waren. Treffen Sie mal den Herrn Ackerschott in der Flughafen-Lounge XY um so und so viel Uhr an dem Flughafen. Der wird mit Ihnen ein Assessment machen und der erklärt Ihnen alles vor Ort. Ne? So. Solche Situationen machen mich dann auch nicht so ganz glücklich, wenn das alles so ein bisschen vage formuliert wird und nicht klar gesagt wird, was wir da zusammen machen. Aber dann sitze ich Kandidatinnen und Kandidaten gegenüber, die sagen, naja, und jetzt hat man mir gesagt, ich soll das mit Ihnen besprechen, Sie führen mich durch den Prozess. Und dann sage ich, ja, vielen Dank, das mache ich gerne und erkläre das, dass wir erst ein psychologisches Messverfahren machen, in dem bestimmte Potenziale und Verhaltensvorlieben angeguckt werden, dass ich dann mit Ihnen die Ergebnisse dieses Verfahrens durchspreche und Ihnen erkläre, was ich daraus für Hypothesen ableite in Bezug auf die zu besetzende Position, dass ich danach mit Ihnen ein Interview führe, in dem ich meine eigenen Hypothesen beprobe für mich. Also zum Beispiel, Sie haben ja heute gezeigt, dass Sie zwar sehr, sehr viel wissen, aber in dem Lernen und Verarbeiten von neuen Informationen so ein bisschen langsamer geworden sind über die Jahre. Jetzt würde ich daraus die Hypothese ableiten, wir gucken mal genau, was von dem Job kennen Sie schon und was müssten Sie sich aneignen. Würde ich versuchen, mit Ihnen das Delta rauszuarbeiten, ob das der richtige Job für Sie ist. So, und dann fragen die mich ja, wieso machen Sie denn mit mir jetzt so einen Test? Wir können auch miteinander reden. Dann sage ich, naja, es ist so. Sie sind ein erwachsener Mensch, ich bin ein erwachsener Mensch. Wir kennen uns aber nicht. Wir haben eine begrenzte Zeit, um uns kennenzulernen. Und ich möchte vermeiden, dass Sie auf eine Position kommen, wo Sie hinterher nicht den Erwartungen meiner Auftraggeber erfüllen, weil das tut ihnen im Zweifel mehr weh als denen. Die können Entscheidung korrigieren. Sie haben einen Job gekündigt, sind 3 Monate irgendwo in einem anderen Job und sehen, das klappt nicht. Deswegen biete ich denen das an. Ich bin eine unabhängige Partei und dann sage ich das auch einfach so gerade raus. Ich werde bezahlt, unabhängig davon, ob Sie danach den Job noch wollen oder nicht. Deswegen können wir hier ganz offen reden. Und das funktioniert in den meisten Fällen oder eigentlich funktioniert es immer. Irgendwo in Budapest hat dann einer mal gezuckt und hat dann gesagt, naja, dann probieren wir mal. Und dann sage ich Ihnen nach dem Test, ob ich hier sitzen bleibe. Und er ist auch sitzen geblieben. Aber es kommt darauf an, dass man, wie man das vermittelt.
Ja, genau.
Ja. Und wichtig für erwachsene Menschen ist, dass sie auf Augenhöhe mit einem kommunizieren können. Und ich mache jetzt einen Test und dann sage ich Ihnen nichts. Und dann reden wir noch und dann hören Sie von uns. Das geht gar nicht.
Ja gut, viele erleben das, ne? Deshalb ist da, denke ich, auch immer diese Skepsis da. Und so wie ich sie ja jetzt heute erlebe, sind sie da wirklich ganz anders und kommunizieren von Tag 1 an offen und versuchen das auch dem Unternehmen so zu vermitteln. Und sonst spätestens im persönlichen Gespräch korrigieren sie das nochmal. Und das ist natürlich, das gibt dann auch Sicherheit, wie sie das sagen. Gibt es denn eine Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten?
Ja, diese Vorbereitung dauert aber das ganze Leben lang davor.
Okay.
Am Tag davor sollte man gut schlafen, keine Beruhigungsmittel nehmen, also nichts machen, was einen von der Fahrtüchtigkeit ab. Naja,
ich verstehe.
Wir haben das früher gesehen, da haben wir jeden Montag von Kunden in der Nähe von Frankfurt Bewerberkonferenzen gemacht. Da haben wir dann wirklich gebeten, guckt noch mal in eure Handtäschchen und eure Täschchen. Ihr braucht kein Valium heute, auch wenn das aufregend ist, das erste Bewerbungsgespräch zu machen. Ausschlafen und fit sein. Und wenn ihr eine Grippe kriegt oder wenn irgendwie man die Nacht nicht durchgeschlafen hat, weil das Baby nur geschrien hat oder, dann sagt Bescheid. Dann finden wir einen anderen Termin. Weil vorbereiten kann man sich, indem man sich nicht von den Routinen des Lebens einfangen lässt, sondern sich immer wieder Herausforderungen stellt, in denen man neue Sachen lernt. Wenn wir mit 20 denken, wir haben unseren Beruf ausgelernt und können dann in irgendeinem Trott immer weitermachen, dann bauen wir ab. Dann nehmen wir körperlich vielleicht ein bisschen zu und werden langsamer und müde. Und dann werden wir auch im Kopf müde. Und da ist jetzt bitte, hallo Kolleginnen und Kollegen von der Wissenschaft, das Gehirn ist kein Muskel, das weiß ich. Aber das Gehirn ist wie ein Muskel. Wenn man es nicht benutzt, dann wird der schlapp.
Genau.
Den Muskel kann man auch aufwärmen. Ja, wenn man morgens aufsteht und gleich meint, Höchstleistungen zu erbringen, das funktioniert auch nicht. Man muss so langsam in seinen Tag reinkommen, mit seinen Routinen anfangen und dann aber links und rechts über den Tellerrand gucken und versuchen, sich in seinem Leben jung und frisch zu halten.
Ja, genau. Und
beste Vorbereitung.
Ja, und in der Situation sich eben auch drauf einzulassen und sich zu überlegen, wenn das jetzt hier tatsächlich nicht klappen sollte, denn das ist ja immer die eine Möglichkeit, dass das Ergebnis ist, dass ich jetzt hier auf diese Funktion nicht passe, das aber so offen zu kommunizieren, dass man damit umgehen kann, wie Sie das sagen, auf Augenhöhe. Also, dass man sagt, das ist meine Erfahrung. Ich kann normalerweise mich ja auch auf Situationen einstellen. Ich muss die ja tagtäglich bewältigen. Ich muss Projekte angehen. Ich muss sie umsetzen. Muss mit MitarbeiterInnen mich auseinandersetzen und alles nach vorne bringen. Und jetzt bin ich eben mal in der Situation, dass jetzt nochmal genauer auf mich geschaut wird. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, nochmal vielleicht auch einiges über mich zu erfahren, was mir an der Stelle vielleicht gar nicht so deutlich war.
Und es gibt immer 2 Kandidaten, mindestens für eine Stelle. Also es ist ist, also auch mit dem gedrehten Arbeitsmarkt und der, wie, was es für rare Talente gibt und welche Positionen wahnsinnig schwierig zu. Also keine Organisation will sich so ausliefern, dass sie sagt, wir haben nur einen Kandidaten und den müssen wir jetzt nehmen, egal ob der jetzt zu uns passt oder nicht. Das wäre ja auch grauenhaft für beide.
Dann würde das Ganze ja auch ad absurdum geführt werden. Ja.
Es gibt immer eine Alternative, vielleicht nicht heute.
Mhm.
Vielleicht die Alternative, da muss der Headhunter noch ein bisschen bohren, noch ein bisschen liefern und dann wartet man noch. So, von daher, es gibt immer Absagen. Ja, der Paul Maxin hat das so schön gesagt. Wenn du Recruiter bist, bist du in the rejection business. Weil im Zweifel wirst du mehr Absagen vermitteln müssen, als Zusagen geben.
Mhm.
Und in welcher Art von Beruf ist das nicht? Wenn man was verkauft, man macht nicht jeden Abschluss immer zu seinen Konditionen. Wenn man in der Pharmaforschung was entwickelt, man hat Moleküle, aus denen wird nie was.
Mhm.
Es ist egal, was man für ein Beispiel sich sucht. Es gibt nicht diese Arbeit, wo man nie auch mal Frustrationstoleranz zeigen kann. Und so ist das auch mit einer Auswahlsituation für eine neue Position. Und wichtig ist, das heißt ja nicht, dass man ein schlechter Kerl ist oder eine nicht begabte Dame oder wie auch immer, sondern das heißt einfach, es passt jetzt für diese Position. Selbst wenn das anders geklungen hat, selbst wenn man selbst gedacht hat, ah, das wäre das Ideale für mich. Man guckt ja auch in die Firma nicht rein. Ne? Die schreiben auch vorne drauf, toller Job. Ne? So, und dann gibt es aber ein paar Sachen, die vielleicht schwierig sind oder gar nicht so angenehm. Und in so einer Assessment-Situation wird das alles miteinander abgewogen. In der DIN 33430, die ich die Freude hatte mitzuentwickeln, zur Eignung, da steht, man muss schauen, passt die Person zu den Aufgaben, die zu leisten sind, und passt sie auch zu den Motivations- und Demotivationspotenzialen, die Position hat. Ja?
Ja.
Zu den Sachen, und manchmal ist es der direkte Vorgesetzte, der Motivations- oder Demotivationspotenzial hat. Ne?
Genau. Insofern ist es ja auch eben ein Schritt in diesem, ein Schritt, also ein größerer Schritt auf diesem Weg. Ne? Und das muss man dann abschätzen. Also ich finde, Sie haben jetzt schon eine ganze Menge gesagt, das war auch schon fast ein Schlusswort, finde ich. Was würden Sie denn gerne noch ergänzen? Denn Sie könnten sicherlich noch Stunden ein wenig ergänzen.
Ich kann über das Thema immer weiterreden, da brenne ich für. Das ist so was, was ich total wichtig finde und sehr, sehr gerne mache. Und ich glaube, dass ich so das, was ich gerne sagen wollte, eigentlich losgeworden bin. Gibt es aus Ihrer Sicht noch irgendwas, wo Sie sagen, das war noch komisch oder?
Das war doch komisch. Nee, komisch war nix. Also war alles gut. Ich fand's gut. Ich fand's auch gut, wie Sie die Dinge ein bisschen korrigiert haben, dass man ein bisschen mit Abstand da drauf gehen kann. Denn ich kenne wirklich Führungskräfte, die sind sehr demotiviert von diesen Themen. Aber da ist es, wie Sie das so schön gesagt haben, immer ein Kommunikationsthema. Und das Thema, haben wir auf Augenhöhe miteinander gearbeitet oder ist dir etwas vorgeschrieben worden, was im Grunde nicht sehr wertschätzend ist. Und Sie haben für mich jedenfalls heute einiges so zurechtgerückt, dass wenn es richtig läuft, auch richtig gut läuft für beide Seiten und ein echter Mehrwert ist.
Ja, ja? Sie sind sehr, sehr freundlich heute zu mir gewesen. Und haben
ja, okay.
Gesagt, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich weiß aber, dass es vielleicht mehr nicht so gute Eignungsdiagnostik in der Breite gibt als gute. Und deswegen habe ich auch nichts damit zu tun.
Ja, genau. Das denke ich auch. Also das ist einfach das, was mich selber auch so ein bisschen angetriggert hat und warum ich es ja auch mit reingebracht habe. Und ich glaube, das muss man auch wieder sehen. Auch da sind Menschen wieder, die Dinge umsetzen. Und da muss man eben schauen, dass man wirklich an die Richtigen kommt. Also wie Sie, der ja im Grunde, Sie sind ja im Grunde Vorreiter für ganz viele, für viele Dinge. Ne?
Das ist auch wieder sehr freundlich, dass Sie das sagen.
Ja, finde ich.
Das ist ein bisschen zu lange schon. Ne? Also irgendwie, ja,
Ja, gut, aber sie passen sich ja der Entwicklung an. Also insofern.
Ich reite da schon eine Weile vor. Und ich glaube, dass die aktuelle Zeit für eine gute Entwicklung in Bezug auf Personalentscheidungen, Chancengleichheit, Fairheit, Transparenz, dass wir da jetzt eine gute Zeit haben.
Darauf. Ich glaube es auch. Ja, vor allen Dingen mit den richtigen, mit den richtigen Menschen und denjenigen, die da in diesen Prozessen beteiligt sind. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren, liebe ZuhörerInnen. Herzlichen Dank natürlich an Sie, lieber Herr Ackerschott, für diesen super Einblick in das Thema und auch, dass Sie so sehr dafür brennen. Das kann wirklich davon überzeugen.
Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Fahn, für die Freundlichkeit und die Geduld mit mir. Danke.
Ja, nee, sehr gerne. Das war ja ganz, ganz unproblematisch. Und ich finde wirklich ein wichtiges Gespräch, um Vorbehalte abzubauen. Ich fand es, wie gesagt, sehr spannend und ich hoffe, wir alle gemeinsam auch. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich natürlich zum Profil von Harald Ackerschott. Dort werden Sie noch einiges mehr über ihn erfahren. Mein Name ist Martina Fahn und ich unterstütze Führungskräfte 50+ von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Mein Premium-Programm öffnet Augen und Türen. Am besten schreiben Sie mich dazu entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+.